Hallo und Glück auf zu einer weiteren Podcast-Ausgabe des Schalke Podcast. Und heute freue ich mich natürlich wieder mal ganz besonders. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn wir Gäste haben. Und heute haben wir ganz besonders tolle Gäste, die ich jetzt gleich euch vorstellen werde. Denn wir werden heute erstmal nicht über die aktuellen Geschehnisse rund um den FC Schalke 04 sprechen, sondern wir werden über ein ganz besonderes Spiel sprechen. Das fand fast vor 40 Jahren statt und genauer gesagt am 2. Mai 1984. Und der eine oder andere wird jetzt schon sagen, jawohl, da weiß ich ganz genau, was gemeint ist. Und das ist das legendäre 6:6 DFB-Pokal Halbfinale Bayern München, Schalke 04. Und jetzt darf ich euch unsere Gäste vorstellen. Da haben wir zum einen erstmal unseren Schalke-Experten Norbert Neubaum. Da freue ich mich drauf, der redet ja sowieso immer sehr viel. Aber heute habe ich noch mehr Pause und werde dem Ganzen hier interessiert zuhören, vielleicht mich auch mal ab und zu einklinken. Aber ich freue mich tatsächlich, denn der Norbert hat uns möglich gemacht, einmal den Matthias Schipper an unsere Seite zu setzen. Ja, hallo und Glück auf, Matthias.
Hallo und Glück auf, ja.
Und dann, ja, ich möchte dir nicht zu nahe treten, Matthias, aber der hat 3 Tore gemacht. Den muss man natürlich nochmal gesondert erwähnen. Olaf Thon, im zarten Alter von 18 Jahren hat er, ja, dieses legendäre 6:6 erstmal möglich gemacht. Ich glaube, das sechste war in der 120. Ne? War kurz
Nachspielzeit.
Hallo und Glück auf Olaf Thon.
Hallo.
Ja, also, ich freue mich sehr. Mit meiner Einstiegsfrage, weiß ich nicht, ob ich damit schon den Podcast sprenge, aber der Olaf, der hat ja am 1. Mai Geburtstag. Das heißt, heute ist der 30. April, wir zeichnen heute am 30. auf. Am 1. Mai hat er Geburtstag. Am 2. Mai fand ja dieses legendäre Halbfinalspiel statt. Da wurde er 18. Da feiert doch jeder normale Heranwachsende ordentlich Volljährigkeit. Aber der Matthias hat es mir, glaube ich, auch schon ein bisschen verraten. Der Olaf, das ist eine tolle Geschichte, oder? Du hast natürlich nicht gefeiert und dich voll auf das Spiel vorbereitet.
Ja, ich war überrascht, dass der Matthias nicht wusste, wo, wann und wie ich gefeiert habe. Das war ein bisschen kompliziert, denn ich bin 4 Wochen vor diesem Spiel zu Rudi Assauer gegangen und habe dann gesagt, Herr Assauer, ich habe da ein Problem, ich habe bald Geburtstag. Ja, sagt er, hat damals Pfeife geraucht, keine Zigarren. Und ich sagte ihm, ich würde gern reinfeiern, weil wir haben ja am 2. Mai das Spiel und am 1. Mai habe ich Geburtstag, weil da wusste ich, ich bin ja im Trainingslager, kann ja nicht am 1. Mai feiern, aber ich will feiern in einer Gaststätte in Beckhausen, Schmitz, und mit 120 Gästen, mit Band und mit allem Zip und Zap. Ja, und dann sagte er, ja, komm mal morgen wieder, ich überlege mir was. Ja, und dann kam ich zu ihm und habe ganz kleinlaut nochmal gefragt, dürfte ich denn und wie machen wir das? Sagt er, okay, machen wir, du kannst feiern, reinfeiern, aber dann so 1 Uhr, dann gehst du auch ins Bett und so weiter. Und so war es dann auch. Das Kuriose war aber, an diesem 30. April hat er dann gesagt, okay, ich komme und zapfe für deine Gäste den ganzen Abend. Und das hat er auch getan. Und die Pointe ist, er hat natürlich am 30. April Geburtstag und hat seinen Geburtstag geopfert für seinen Spieler, der vor dem größten Spiel seiner Karriere steht. Und es soll das größte Spiel seiner Karriere auch gewesen sein. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gleich aufhören können.
Ja. Da bin ich auch schon bei meiner Einstiegsfrage. Zunächst mal vielen Dank, Mathis, vielen Dank, Olaf, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns wirklich riesig darüber. Und wir sitzen hier auch an sehr prominenter Stelle, nämlich am Stammtisch Tradition in der Veltins-Arena. Ich glaube, es könnte für einen Podcast über dieses Jahrhundertspiel, könnte es, glaube ich, keinen besseren Ort geben. Und ich will jetzt direkt mal daran anknüpfen, was du gerade gesagt hast, Olaf. Du hast mich einmal verblüfft, ich glaube, das war bei der Veranstaltung Ein Abend unter Schalkern. Da hast du gesagt, nach diesem Spiel hättest du eigentlich deine Schuhe an den Nagel hängen müssen. Da habe ich so ein bisschen gestutzt und habe mir gedacht, Mensch, der ist doch auch mal Weltmeister geworden. Der hat doch mit den Bayern hat er reichlich Titel abgeräumt, mit Schalke natürlich auch. Aber trotzdem sagst du, das war dein größtes Spiel.
Ja, mit dem Aufhören, klar, geht natürlich nicht. Aber es gab keine vergleichbaren Spiele mit dieser Brisanz und hin und her. Mal hat Bayern geführt, mal wir am Anfang nach 10 Minuten 2-0 zurück und da sind schon Zuschauer gegangen vor der Halbzeit. Und wenn man dann so jung ist, dann noch seinen Geburtstag gefeiert hat, groß, da bricht so viel über einen hinein, dass man, ja, das wurde nicht mehr, konnte nicht getoppt werden. Außer, dass ich ein bisschen ängstlich war, im Nachhinein betrachtet, bei meinen Elfmetern, bei den beiden wichtigen 97 im Endspiel gegen Inter Mailand und 1990 gegen Peter Shilton im Halbfinale den letzten Elfmeter für Deutschland geschossen. Sicherlich Meisterschaften, UEFA-Pokalsieg, den Pokal hochzuhalten. Ja, das sind natürlich als gesamte Saison genommen Höhepunkte, aber als einzelnes Spiel ist dieses Pokalspiel, ich möchte mal meinen, auch für insgesamt in diesem Wettbewerb gab es kein besseres Spiel. Damals leider mit dem Problem für uns, dass es ein Wiederholungsspiel gab und nicht ein Elfmeterschießen. Da wären unsere Chancen ein bisschen höher gewesen. Es war ja dann bei dem Wiederholungsspiel in München ein paar Tage später 3-2 knapp verloren. Und auch da hätten wir ein Wunder schaffen können. Aber vielleicht deshalb ist es weiterhin immer Gesprächsthema, weil es keinen Sieger gab in diesem Spiel. Deswegen bleibt es so immer das 6-6.
Also ich kann das bestätigen, dass das immer noch ein Thema ist. Ich habe am Freitag in unserer Fußballtruppe, habe ich ganz kurz gesagt, ich freue mich riesig. Nächste Woche sind wir mit Mathis Schipper und Olaf Thon, reden über das 6-6. Und 6-6, da hat sofort einer glänzende Augen gekriegt und gesagt, bei beiden Spielen war ich dabei. Hinspiel sowieso und dann das Wiederholungsspiel. Schule blau gemacht, morgens, ich glaube es war ein Mittwoch, morgens von Bosch zum Stadion gefahren, Schule war überhaupt kein Thema mehr, Spiel angeguckt, war auch ein Riesenspiel, das Wiederholungsspiel. Mathis, um das so ein bisschen einzuordnen, ihr wart damals Zweitligist, zwar schon auf Aufstiegskurs, aber trotzdem ganz klare Außenseiter, ist ja überhaupt keine Frage. Jetzt war ja das Erreichen des Halbfinales schon ein großer Erfolg. Habt ihr euch da tatsächlich gegen die Bayern was ausgerechnet? Spürt man irgendwie, Mensch, wir sind im Moment so gut drauf, da könnte was gehen?
Also ob wir uns was ausgerechnet haben, ich weiß gar nicht mehr, wie die Gespräche waren. Ich weiß nur noch, dass es im Trainingslager in Bielefeld eigentlich recht entspannt war. Wir haben uns gefreut auf das Spiel und haben uns gefragt, mein Gott, warum soll nicht irgendwas Gutes möglich sein? Es war ja auch so, dass ein Tag vorher Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern.
5-4.
Ich habe damals mit Walter Junghans auf einem Zimmer geschlafen. Wir haben uns da noch was zu essen bestellt, was wir immer gemacht haben, Bier noch abends. Und dann haben wir da im Bett gelegen, haben dieses Spiel gesehen und haben gesagt, ist ja Wahnsinn. So ein Spiel müsste man mal als Spieler erleben. Und am nächsten Tag legen wir da ein 6-6 hin. Olaf hat es ja gerade schon kurz angedeutet, wir lagen ja relativ schnell 2-0 zurück. Da war eigentlich so dieser Gedanke, auch hier kann heute was passieren, der flog so langsam dahin. Wie es dann weitergegangen ist, weiß jeder. Und
Bei dem 5-4 von den Gladbachern gegen Bremen hat man ja im Grunde schon gedacht, das ist gar nicht mehr zu toppen. Das war, glaube ich, die Erfindung von Hans-Jörg Kriens als Joker. Der ist damals eingewechselt worden. Und es könnte sogar sein, dass damals der Begriff Joker zum ersten Mal so in der deutschen Reportersprache aufgetaucht ist. Habe ich mal irgendwo gelesen. Kann auch sein, dass ich mich da völlig irre. Der Olaf hört jetzt mal ganz kurz weg, Mathis. Ich muss dich mal fragen, wenn wir über diese 6-6 sprechen, dann sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich landen wir dann immer bei Olaf Thon. Bei seinen 3 Toren. Aber jetzt standen ja auch noch eine ganze Menge andere Leute auf dem Platz. Ihr habt euch ja alle den Allerwertesten aufgerissen, dass das irgendwie gut geht. Nervt das manchmal, dass dann einer so sehr im Mittelpunkt steht?
Also mich persönlich hat es und nervt es auch heute nicht, wenn herausragende Spieler einfach genannt werden. Mich hat es damals nicht genervt. Und das ist vielleicht auch eine Geschichte, die ich eigentlich immer wieder gerne erzähle, weil das ist auch der Grund dafür, dass ich das ganz entspannt gesehen habe und mich im Grunde genommen klar gefreut habe für die Mannschaft, für mich persönlich, aber auch für den Olaf. Weil ich habe noch nie, wir haben ja schon viele junge Spieler in unseren Reihen gehabt, die herangeführt wurden. Ich habe aber noch nie einen Spieler erlebt, der so vorgegangen ist wie der Olaf. Und ich erkläre das dann immer so, dass der, ich habe den Olaf vor Augen, der kam an, als das erste Mal zum Training, wie er mit seiner Solex Moped
Pegasus
mit seiner Pegasus da ankam. Ich weiß noch genau, ich stand oben am Fenster, habe das gesehen, gut, okay, ne? Und dann habe ich gesehen, wie ein junger Mann reinkam, hat gegrüßt, hallo, guten Tag, hat sich hingesetzt, hat sich umgezogen und hat trainiert. Und um das jetzt nicht ausschweifen zu lassen, nach 3 Wochen hat er dann gesagt, so, jetzt, Jungs, lasst uns mal rausgehen, jetzt fangen wir mal an zu trainieren. Nach weiteren 3 Wochen hat er gesagt, so, jetzt du und du und du ab in den Kreis. Und nach weiteren 3 Wochen hat er gesagt, so, passt mal auf, wir machen das heute mal im Spiel so und so. Also ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der ja auch so diszipliniert, der A, große Augen gemacht hat, weil er viel sehen wollte, viel abgucken wollte, große Ohren gehabt hat, weil er viel hören wollte, nicht nur, er hat auch viel Schlechtes gehört, ja, aber ob es später auch umgesetzt hat, ist, jeder Fußballer ist irgendwo auch ein kleiner Drecksack. Aber das war so habe ich einen Olaf erlebt und das war faszinierend. Und der Weg, den er gegangen ist, das, was er erreicht hat, hat ihm ja recht gegeben.
Olaf, ein tolles Kompliment.
Tja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Jetzt bist du wahrscheinlich sprachlos. Mir ist aufgefallen, du hast in der damaligen Saison, du hast, glaube ich, alle Spiele gemacht. Und das waren nicht wenige, ich glaube, es waren jetzt 20er
Liga. 38.
38 Spiele.
Plus die 8 Pokal, glaube ich.
Gab's denn damals Vokabeln wie Belastungssteuerung? Gab's das? Du warst ja mehrheitlich in der Saison noch 17.
Ja, wir haben es nur anders ausgedrückt. Und ich habe alle Spiele von Anfang an gemacht, aber nicht alle durchgespielt. Ich wurde schon ab und zu mal ausgewechselt, habe auch Phasen gehabt, wo ich nicht so gut war. Ich kann mich erinnern, wo ich dann so nach den ersten, ich habe ja die ersten 10 Spiele, glaube ich, kein Tor geschossen. Ich habe das Ding einfach nicht reinbekommen. Ich habe ja insgesamt 14 Tore gemacht in der Saison, aber die ersten 10 Spiele, da wollte das Ding einfach nicht rein. Und ich weiß noch, gegen Ulm, Heimspiel, habe ich, glaube ich, mein erstes Tor gemacht. Und dann war der Bann gebrochen, aber war nicht so einfach. Und ich hatte es aber auch relativ einfach, weil wir in der Liga dominant waren und wir hatten tolle Typen. Also da war Manni Drexler, Klaus Teuber, Jakobs, Bernhard Dietz, Walter Junkanz, Matthias Schipper, also Peter Stichler. Und das waren ja auch Firebeaster zu dieser Zeit. Und ich musste dann immer, wenn es spannend wurde, haben sie mich nach Hause geschickt. Und da habe ich mir schon damals gedacht, oh, da willst du auch mal dabei sein. Aber damals haben sie mich noch nicht mitgenommen.
Aber wenn du zu deinem 18. 120 Gäste mit Orchester und Band eingeladen hast, dann scheinst du mir aber auch.
Ja, hat sich irgendwie schnell entwickelt. Und ich hatte das gar nicht so in Erinnerung, wie Mattes das beschrieben hat. Aber es war alles sehr rund. Und mit Belastung hatte das wenig zu tun, sondern da hatte man noch Kraft für 3 Spiele.
Ist man da heute zu zimperlich manchmal?
Ist anders. Man kann es nicht vergleichen. Wir haben ja immer wieder in der Bundesliga oder auch zweite Liga Talente mit 17, 18, die ähnlich ihren Weg gehen werden. Ob sie dann Nationalspieler werden, Uedra Ogo zum Beispiel, der eine große Karriere vor sich hat, gibt es bei Nürnberg Spieler in der zweiten Liga, aber auch in der ersten Liga. Wir haben so viele Beispiele mit Musiala oder jetzt Wirtz, der eine schwere Verletzung, Kreuzbandriss hinter sich hat und dann aufgeblüht ist wie Phönix aus der Asche. So schöne Beispiele wird es immer geben.
Im Grunde, Mattes, war das Spiel ja, wenn wir ganz ehrlich sind, für die Katze. Ihr habt das Wiederholungsspiel verloren. Die Bayern kamen ins Finale, haben das dann auch gewonnen. Ich glaube, nach Elfmeterschießen gegen Gladbach hatte Rudi Assauer die alte Spaßbremse also doch recht, als er nach dem Spiel, er soll im Kabinengang oder in den Katakomben vom Parkstadion gestanden haben und geknurrt haben, 6-6, was für ein scheiß Ergebnis, als die Schalker Welt um ihn herum tanzte und jubelte und sich freute.
Ja, es war, Rudi hat dann, hat ja mit solchen Sachen war einfach auch nicht zufrieden. Er hätte, klar, nach so einem Spiel, nach so einem Spielverlauf, klar hätte das auch andersrum gehen können, aber er wusste natürlich auch, wir hätten es gewinnen können, ja. Aber er wusste natürlich auch, dass die Aufgabe in München unweit schwerer wird. Obwohl, ich muss sagen, wir haben in München ein besseres Spiel gemacht, ein stärkeres Spiel als hier zu Hause gegen die Bayern. Und da hätten wir es eigentlich verdient gehabt, auch weiterzukommen. Aber gut.
Obwohl wir 2-0 auch wieder zurück waren, ja, dann 2-2 und kurz vor Schluss Kalle Delhaye auf Rummenigge, der dann das 3-2 in der 78. glaube ich gemacht hat. Und ich kann mich erinnern, nach diesem verlorenen Spiel ging es natürlich auch um eine Frage Geld. Was kriegen wir denn jetzt fürs Ausscheiden? Kriegen wir überhaupt was? Da weiß ich noch, dass gerade für mich, ich hatte ja, das war ja mein erstes Jahr als Profi und ich hatte ja da nur wenig verdient im Verhältnis, aber doch riesig für mich, denn vorher habe ich 400 Euro verdient. Ne? Und wir haben, glaube ich, bekommen, kann ich mich erinnern, 10.000 D-Mark für diese beiden Spiele. Also, und es war ja nicht klar,
also ob wir... Als einfacher Amateurfußballer muss ich nachfragen, pro Mann oder
pro Mann, pro Mann, weil wir haben immer ausgehandelt, die Prämie immer von Spiel zu Spiel, naja, und nach dem Ausscheiden, normal bekommt man ja nichts, aber da weiß ich, dass Rudi Assauer da schon das Händchen hatte für die Mannschaft, die müssen ja was bekommen.
Da warst du aber auch involviert, oder sagst du jetzt wieder, du wusstest nichts davon?
Nein, da war ich schon involviert. Ich wusste heute nicht mehr, ich weiß heute nicht mehr, dass es dieser Betrag war. Klar, da war die Mannschaft involviert, natürlich.
Da saßen ja wahrscheinlich dann auch ein paar Haudegen am Verhandlungstisch neben Assauer. Manni Drexler wird verhandelt haben, Klaus Täuber wird verhandelt haben.
Bernhard Dietz,
ja. Da ist ja wahrscheinlich dann auch nicht mit zu spaßen in solchen Situationen. Obwohl Manni Drexler hatte sich vorher verletzt. Ne? Ich glaube, der hatte sich im Halbfinale
in Berlin
verletzt. Und
Schwere Verletzung hat dann auch zu seinem Karriereende geführt.
Ja, okay.
Aber das war auch Rudi. Das war auch Rudi hatte auch Verständnis dafür. Ne? Ob man da jetzt vorher was ausgehandelt hat oder nicht. Olaf hat es ja gerade schon angedeutet. Mensch, wir sind ausgeschieden. Eigentlich hätte der Vorstand sagen können oder Rudi sagen können: Ja, tut mir leid, Jungs, ausgeschieden. Da bekommt ihr kein Geld. Aber das war auch das war Rudi Assauer, ja.
Wie war die Stimmung während des Spiels, während des 6-6 bei den Bayern? Haben die sich so ein bisschen gegenseitig zerfleischt oder haben die das Ganze eher fassungslos zur Kenntnis genommen?
Natürlich habe ich nicht mehr so die richtige Erinnerung daran, aber ich glaube, dass sie sehr konzentriert waren und das Ziel vor Augen hatten, Pokalsieger zu werden, und sie wussten, das wird man nicht mal so einfach. Und im zweiten Spiel waren sie natürlich gewarnt. Und trotzdem war es schwer, weil wir einfach so gut waren, weil wir auch so einen Klaus Täuber hatten, gegen den hat keiner gerne gespielt. Naja, und der Ennerts natürlich, Kapitän der 80er Europameisterschaftsmannschaft. Mattes haben wir gerade noch gar nicht gesagt, der ja auch flanken konnte, der mir auch ein Kopfballtor sozusagen aufgelegt hat. Bei Manni Kalt sagen sie Bananenflanken, ich weiß nicht, was sie bei dir sagen, aber war auch eine Banane. Und wir hatten eine tolle Truppe, die funktionierte und die war nicht so einfach zu besiegen, und wir standen, glaube ich, schon als Aufsteiger fest, als wir vor dem Spiel standen am 2. Mai. Ich glaube, wir waren entweder kurz davor oder wir waren schon aufgestiegen, sind aber nur Zweiter geworden, weil Karlsruhe Erster war.
Ich habe mal mit Klaus Täuber gesprochen und wollte was Positives haben in dem Gespräch und sprach ihn auf das 6-6 an. Und ich dachte, er fängt jetzt auch an zu jubeln.
So wie wir.
So wie ihr. Aber nee, er fiel mir sofort ins Wort und sagte: Neuber, hör auf, scheiß 6-6. Ich bin Stürmer, wir machen 6 Tore und ich bin nicht dabei, ich mache kein Tor. Für mich absolutes Scheißspiel. Hat er gesagt: Hör auf, will ich nicht drüber reden. War das täubersche Augenzwinkern oder war da auch eine Spur Ernsthaftigkeit bei?
Ja, das ist da war sicherlich ein Augenzwinkern dabei. Das ist sicherlich hatte sie auch über das 6-6 gefreut, aber nein, das ist war sicherlich nicht ernst gemeint.
Leider sind einige jetzt schon tot.
Ja, das muss man immer wieder feststellen. Das ist ja tragisch.
Walter Junkans war dein Zimmernachbar, hast du gerade gesagt. Ich glaube, er war auch im richtigen Leben dein
Nachbar. Genau, wir haben in einem Haus gewohnt und haben die eine oder andere Stunde das eine oder andere Weißbier und die Weißwurst.
Ja. Bist du denn an dem Abend auch noch hoch zu ihm und hast ihn mit dem Bier getröstet, weil wir wollen nicht drum herum reden, er hatte nicht seinen glücklichsten Abend. Ja. Und vergessen ist ja dieses Tor, ich weiß gar nicht, war das 5-4 für die Bayern, wo ihm der Ball unter den Körper so durchflutscht.
Ja, gerade das Tor war ja sowas von tragisch. Ball war aus, er holt ihn wieder rein und legt ihn
in Dieter Hoeneß.
Dieter Hoeneß vor. Was ich habe das ja zu Hause miterlebt und das war oft nicht schön. Wir haben viel geredet, ja, versucht ihn aber immer abzulenken, weil es sind Dinge bei uns am Haus passiert, die dass es belagert wurde, dass Schmähgesänge abgelassen wurden, dass Dinge vom Haus abgeladen wurden, die da weiß der Walter heute noch nichts von, die wir dann beseitigt haben und ihm das gar nicht gesagt haben. Das war schade, wir mussten ihn öfter mal trösten, aber ich habe das immer versucht zu erklären. Walter war für mich als Torwart zu anständig. Der ist immer im 5-Meter- oder im 16-Meter-Raum. Wenn er hochgegangen ist, ist er immer schön gerade hochgegangen. Da brauchte ihn nur mal einer und jeder von uns weiß, wie das ist. Du kriegst einen Schlag vor den Fuß. Da brauchst du nur einen Schlag vor den Fuß bekommen. Da fängst du oben an zu wackeln und rumzueiern. Du kannst den Ball nicht vernünftig fangen. Und er ist nie mit angezogenen Knien rausgegangen. Und das ist, kann man ihm zum Vorwurf machen, ja. Aber auf der anderen Seite, er war einfach zu anständig, ja.
Er hatte, glaube ich, auch ein bisschen in der Wahrnehmung das Problem, dass er Nachfolger des hier auf Schalke sehr populären Norbert Niekburg war.
Ja, sicherlich.
Da hast du natürlich automatisch schon einen ganz schweren Stand.
Ja, klar. Ja, nicht nur, dass Norbert populär war, ist er gegen Karlsruhe, nach dem Spiel in Karlsruhe ist er ja suspendiert worden. Und Walter kam von Bayern München, auch das war sicherlich nochmal belastend für ihn, ne?
Olaf, wie wäre das Spiel denn ausgegangen, wenn der Schiedsrichter dir nicht kurz vor Schluss nochmal einen entscheidenden Hinweis gegeben hätte?
Ja, das wissen ja viele nicht. Der Schiedsrichter Wiesel und ich kreuzten uns kurz vor dem Freistoß, der dann zum 6-6 geführt hat, nach dem Abpraller. Und an dem Mittelkreis wurde ein Ball nach außen gespielt und er schaute mich dann an, ich schaute ihn auch an und er sagte zu mir, Olaf, komm, noch einen Angriff. Muss man sich heute mal vorstellen. Ja, ne? Ja. Und dann spielte ich, glaube ich, den Ball da nach außen, dann gab es den Freistoß. Und weil ich vorher die Freistöße geschossen hatte, weil in der Hierarchie war es noch nicht so, dass ich alle schießen durfte. Und dann bin ich nämlich über diesen Ball gesprungen und habe so getan, als wenn ich schießen würde. Und dadurch habe ich mir die Meter dann sozusagen freigehalten, um dann den Ball Volley zu nehmen, den Abpraller. Das war, glaube ich, Kopfballabwehr von Klaus Augenthaler und dann dieser Volley und Jean-Marie Pfaff sucht ihn heute noch.
Ja, wahrscheinlich. Jean-Marie Pfaff, wer stand denn im Tor bei den Bayern als es, ich habe vorhin auf der Hinfahrt überlegt, ich habe über euch beide, über den Olaf habe ich erst als Journalist berichtet, als du wieder zurückkamst und über dich habe ich gedacht, habe ich als Journalist gar nicht mehr berichtet, weil ich du bist ja 88, hast du auf Schalke aufgehört,
ja.
Genau, und da fing eigentlich meine Zeit gerade so an, aber ich hatte trotzdem in der Saison vorher schon mal das Vergnügen, über ein Spiel von euch zu schreiben, nämlich bei den Bayern.
Ich befürchte, was jetzt kommt, ja.
Ja, aber muss jetzt raus. Ja,
okay.
Du bringst Schalke 1-0 in Führung, es war die Saison 87.
Ich kann mich auch dran erinnern.
Ja, zu dir kommen wir gleich noch. 87, 88, früher, war ziemlich warm und der Abstieg stand, glaube ich, noch nicht fest, aber es ging schon deutlich in die Richtung. Du bringst Schalke aber 1-0 in Führung durch einen fulminanten Linksschuss. Ich als junger Reporter auf der Pressetribüne, neben mir saß Cik Czajkowski, der ehemalige Bayern-Coach, der hatte sich da irgendwie hin verirrt. Ich jubel wie verrückt, wie ein Verrückter, weil damals kannte ich so die Geflogenheiten auf der Pressetribüne noch. Und ich bin natürlich sofort zur Raison gerufen worden von erfahrenen Kollegen. Danach gab es aber auch nichts mehr zu jubeln, weil ihr habt wirklich 1-8 verloren. Olaf zur Halbzeit raus, verletzt. War, glaube ich, auch dein letztes Saisonspiel. Und ich glaube schon, ne?
Ja. Könnte sein, ich
danach,
weiß.
Und danach ging es dann bergab. Und du hast mir gesagt, Mathis, du hast nie in deiner Karriere hast du irgendwelche Trikots von irgendwelchen Gegenspielern dir aufgehoben, aber als Dieter Hoeneß aufgehört hat, da hast du dir sein Trikot gesichert in Erinnerung an das 6-6.
Ganz genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Spiel. Da gibt es nämlich auch eine schöne Geschichte zu.
Deine Sache.
Genau. Wir haben gut angefangen, wir haben super gespielt in München. Die Münchner kamen vor dem Spiel und haben gesagt, Jungs, bei denen war das schon eigentlich fast klar, dass die Meister waren. Die kamen, haben gefeiert im Trainingslager, kamen also entsprechend an. Wir machen das heute schon. Ich mache dann irgendwann in der ersten Halbzeit das Tor, 1-0. Schönes Tor.
Traumhafter Linksschuss, ja. Keine Frage.
Freue mich wie verrückt, wie Bolle. Geh zum Mittelkreis, da steht Andi Brehme und Lothar Matthäus. Da sagen sie immer, bist du wahnsinnig? Ich sage, soll ich mich jetzt vergraben oder was? Nee, sagt er, warte mal ab. Halbzeit 4-1, Endstand 8-1. Ja. Das waren die Bayern zu der Zeit, ja.
Dieter Hoeneß.
Dieter Hoeneß, ja, das war einfach. Dieter war immer, wenn ich ihn gegen ihn gespielt habe, genau wie Kalle Rummenigge auch, ein Gegenspieler, der sich nie beschwert hat, der eingesteckt hat, der alles akzeptiert hat, aber auch ausgeteilt hat. Das hat auch Kalle gemacht. Ne? Und Kalle war immer ein unheimlich fair im Spiel selber, ist er hart zur Sache gegangen, haben wir gegeneinander richtig hart gekämpft, aber es war immer Shake Hands, aufgeholfen und weiterspielen. Und beim Uli, das war auch, er war einfach auch ein netter Kerl, so vorm Spiel oder nach dem Spiel. Und da habe ich mir, bin ich in die Kabine gegangen, habe mir von ihm ein Trikot geholt und weil das war mir wichtig.
Er hatte ja beim 6-6 und ich glaube im Rückspiel sogar auch, hat er ja auch getroffen.
Ja, ja, genau. Ja, ja, er wurde dann hier eingewechselt, ne, und hat dann auch noch getroffen. Ne.
Ja. Olaf Udo Lattek, damals Bayern-Trainer, hat nach dem Spiel gesagt, den Jungen müssen wir eigentlich sofort mitnehmen.
Für 10 Millionen.
Für 10 Millionen. Damals aber noch D-Mark. Wollen
wir
festhalten, bevor wir jetzt zu ausufernd werden. 4 Jahre später war es dann soweit. Hat sich da an dem Abend schon irgendwas, war das jetzt nur so ein Spruch von Lattek oder ja. gab's da wirklich dann schon
irgendwelche? Nein, da gab es überhaupt keine Gespräche. Das war mal 86 bei der WM in Mexiko ein Thema zu wechseln. Und dann, irgendwann war klar, Schalke 04 ist dann abgestiegen, 88, dass ich dann wechseln werde und muss, um weiter Nationalspieler zu sein und dass die Entwicklung weitergeht. Und ich war aber schon mit einem Bein bei Verona in Italien, die ja damals auch Meister waren, aber die waren auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, Hans-Peter Briegel hatte da eine tolle Zeit. Ja. Und aber dann der Telefonanruf von Uli Hoeneß und von Jupp Heynckes, beide, haben mich dann doch überzeugt, zum FC Bayern zu gehen. Und es war eine wirklich gelungene Sache. Ich habe dann auch geheiratet, 89 dort. Beide Kinder kamen in München zur Welt. Und ich kann mich erinnern, als in Gladbeck wohnte ich damals in der Wielandstraße mit meiner jetzigen Frau, waren aber noch nicht verheiratet, 1988. Und da kam zu Besuch dann Uli Hoeneß, Scherer und Hopfner, die drei. Und Andrea hatte so eine Angst, die ist spazieren gegangen. Die war, glaube ich, 4 Stunden spazieren. Die waren 3 Stunden bei mir. Und da haben wir das festgemacht und haben gesagt, okay, die kommen nächste Woche nach Düsseldorf ins Hotel. Da treffen wir uns und unterschreiben den Vertrag. Aber meine Frau Andrea wollte nicht gesichtet werden bei dem Gespräch.
Wovor hatte sie Angst? Vor den drei?
Ja, irgendwie.
Vor dem Herrenbesuch oder davor, dass ihr dann wirklich
in München? Ja, das war ja, wir waren 22, sie 21. Und dann kommt der Uli Hoeneß da rein, ne? Und da hat sie ein bisschen Angst gehabt. Was aber dann eine Woche später, als wir uns dann in Düsseldorf im Hotel getroffen haben, hat mir gezeigt, dass ich schon am richtigen Platz bin. Denn der Vertrag war ausgehandelt und der Uli Hoeneß sagt dann am Ende, Olaf, super, alles klasse, ich freue mich, 4-Jahres-Vertrag. Und sagte dann, weil du alleine gekommen bist, ohne Berater, ohne irgendeinen, bekommst du pro Titel, ich weiß nicht, wie viel es waren, das Doppelte, was wir an Prämie haben, ausgehandelt haben, 75.000 oder so, bekommst du obendrauf. Und dann sagt er noch, sag aber nichts dem Augenthaler.
Okay, und? Hat es funktioniert?
Ja, wir haben ja in der Phase haben wir 3 Titel gewonnen. Da gab es 3-mal doppelte Prämie.
Und der Auge weiß bis heute nichts?
Nee.
Nee? Okay, ja gut, dann versuchen wir es auch für uns zu behalten. Wir müssen über den Trainer reden beim 6-6, Didi Ferner. Ich habe den kennengelernt in seiner zweiten Amtszeit auf Schalke. Ich fand den unheimlich toll. Der hat mir als jungen Journalisten den Einstieg einfach dadurch erleichtert, dass der einem sehr viel Respekt auch entgegengebracht hat oder zumindest so getan hat. Also der hat eigentlich von oben herab behandelt. Das fand ich sehr, sehr sympathisch. Ich weiß noch, Trainingslager auf Zypern waren sie einmal mit der Truppe. Das war das Jahr, als du dann schon weg warst. Da waren die Fahrten vom Hotel zum Trainingsplatz. Die haben jeweils eine Stunde gedauert. Da waren zwei Journalisten mit im Trainingslager. Wir durften mit in den Mannschaftsbus, durften da mitfahren. Das war im Grunde ganz, ganz toll. Mussten allerdings auch Strafe zahlen in die Mannschaftskasse, wenn wir zu spät waren. Das war alle, also da warst du im Grunde integriert. Du hast den natürlich in seiner ersten Amtszeit hier gehabt. Ich glaube, das war der Trainer, mit dem du hier am meisten gearbeitet hast von der Zeit her. Und du hast dich sogar einmal dann richtig für ihn ins Zeug gelegt, als Dr. Fenne das Wort Charisma in die Ruhrgebietssprache einführte.
Darf ich einmal einhaken? Ja. Ich kannte das Wort damals noch gar nicht, als wir dann...
Ja. Ich glaube, wir haben alle erstmal im Lexikon, googeln konnte man damals, ich glaube, wir haben alle erstmal im Duden oder im Lexikon geguckt, was Charisma überhaupt bedeutet. Ja, was heißt das? Ausstrahlung, denke ich mal. Wenn wir es mit Ausstrahlung übersetzen. Und Didi Ferner musste dann irgendwann gehen, weil er kein, laut Dr. Fenne, zu wenig Charisma habe. Und da hast du ihm gesagt, also so geht's nicht.
Ja, es war, ich kann mich noch dran erinnern, zu der Zeit kam Joachim Fenne ins Trainingslager zur Lohmühle und wir haben dann ein Gespräch geführt mit der Mannschaft und ihm und er kam dann eben mit diesen Begriffen und irgendwann war mir das zu blöd, weil er im Vorfeld sprach er immer von der grauen Maus der Bundesliga und das habe ich dann auch aufgegriffen und habe ihn einfach mal gefragt, was das überhaupt soll. Auf der einen Seite spricht er von Charisma, fehlendem Charisma und. Und auf der anderen Seite spricht er, wir sind nur die graue Maus der Bundesliga. Und da habe ich ihn gefragt, was das soll, wenn der Präsident eines solchen Vereins, des FC Schalke 04, so redet. Was sollen dann die Fans, was sollen die ganz andere Dinge auf sich nehmen, denn davon halten? Und was sollen Trainer und auch die Mannschaft davon halten, wenn der Präsident so redet? Da war er natürlich nicht mit einverstanden, aber das war mir in dem Moment einfach wichtig, das auch mal anzusprechen. Ne?
Hat aber trotzdem dann Rolf Schafstall
geholt. Ja, gut, klar. Ja. Rolf Schafstall kam dann und...
Auch mit ganz viel Charisma?
Mit sehr viel Charisma.
Okay. Olaf, Trainer, 6-6 gegen die Bayern. Wildes Spiel, tolles Spiel. Hat der Trainer da noch irgendwas zu sagen, irgendwas zu melden oder ist man da als Mannschaft, ist man da so im Tunnel und man macht das Spielchen mit, ohne da von außen noch irgendwas mitzubekommen?
Ja, für mich war Dietmar Ferner ja der erste Profitrainer, der mich immer unterstützt hat, mit Rudi Assauer zusammen und natürlich meine Mannschaftskollegen. Aber er hatte das Zepter fest in der Hand. Was er genau gesagt hat, weiß ich nicht. Er hat aber gute Auswechslungen gemacht, er hat Klaus Berge, glaube ich, gebracht. Also wir hatten auch Mittel, um dem Gegner weh zu tun. Durch seine Schnelligkeit fällt mir jetzt gerade so ein, war Klaus Berge sehr gefährlich, auch im Rückspiel. Und er hatte die Mannschaft voll im Griff, hat die super aufgebaut. Die Mannschaft hatte Struktur, besondere Fähigkeiten von einzelnen Spielern. Und das ist meine Erinnerung. Und dass wir beide im Trainingslager immer die Ersten waren. Auf jeden Fall in der Anfangszeit und da kam ich in Kontakt mit der Börse, weil Dietmar Ferner hat morgens immer die Zeitung gelesen und ja, ich musste mich ja dann ab und zu ihm hinsetzen, weil noch keiner da war und dann sagte er so, ja, kennst dich denn so ein bisschen aus mit Geld und so, was machst du denn jetzt mit deinem Geld und ja, sag ich, keine Ahnung, ne? Was macht man denn da? Er sagt, guck mal hier, Aktien und so und dann, ne, und da kannst du schon was anlegen, ne? So ein bisschen, kannst ja nicht alles ausgeben. Ja, und so waren wir sehr vertraut und sehr väterlich dann.
Es ging immer das Gerücht um, du wärst an die Börse erst gekommen, als du bei den Bayern die doppelte Prämie von Klaus Augenthaler gekriegt hast.
Nee, da war ich schon vorher. Ich habe alles mitgemacht, schwarzen Freitag, irgendeinen Montag und wo viele aus dem Fenster gesprungen sind. Also da habe ich noch viel mich oder in der Phase sehr interessiert dafür, ja.
Jetzt war er dein erster Matthias?
Das hat mich übrigens immer richtig genervt, kann ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Ich weiß noch ganz genau, auch ich war morgens immer ganz früh, weil ich auch heute noch, ich bin Frühaufsteher, und habe mich dann den Tisch gesetzt am Spieltag und habe mich irgendwann, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ihr euch hier hinsetzt anfangt zu lesen, anstatt über das Spiel zu sprechen, fängt er an, hier die Börsenberichte zu lesen. Ich werde wahnsinnig. Da habe ich mich immer noch drüber aufgeregt.
Die einen so, die anderen so.
Ja, ja.
Entspannung vielleicht, man weiß es nicht.
Oder
besondere Anspannung, wenn man sieht, die Kurse sind gerade abgeschmiert, da musst du besonders viel tun heute. Didi Ferner war dein erster Profitrainer. Wie nah geht einem das dann, wenn der nach all dem, was man dann erlebt hat, ihr seid ja auch aufgestiegen, deine erste Profisaison mit ihm, das 6-6, das gemeinsame Börsenstudium. Wie hast du das dann empfunden, als er dann gehen musste?
Ja, ich war nicht geschockt, aber ich kann mich erinnern, dass ich natürlich traurig war, aber ich weiß noch, wie wir in der Lohmühle und an diesem großen Tisch gesessen haben, wo Fenne seine Rede gehalten hat mit Charisma und ich habe mich aber da nicht einmischen können, weil da war ich noch nicht so weit. Es hätte auch nichts gebracht. Mattes war ja ein gestandener Profi und da ist es auch richtig, dass man dann Flagge zeigt für seinen Trainer. Aber es war aussichtslos. Und manchmal gibt es Situationen, wo es auch besser ist, dann den Trainer zu wechseln. Heutzutage aber auch viel zu früh. Also wenn man doch mal, ich verstehe das oft nicht, indem man einen Trainer verpflichtet, den man ja wirklich guten Gewissens ausgesucht hat und den nach 4, 8, 12 Wochen wieder wegschickt. Ne? Also da sind, glaube ich, eher andere gefragt in Positionen der Beschaffung der Trainer als der Trainer selbst.
Ist alles unruhiger geworden? Ist alles schneller geworden? Du hast vorhin gesagt, als wir über die Einsatzzeiten von jungen Spielern gesprochen hatten, man kann es im Grunde alles nicht mehr vergleichen. Aber warum eigentlich nicht? Das Spiel an sich ist doch das Gleiche geblieben.
Ja, ich weiß nicht, ob es gleich geblieben ist im Verhältnis zu 1980. Heute, über 40 Jahre später, laufen die Spieler ja über ein Drittel mehr. Also das Spiel ist schon schneller geworden. Dann haben wir diesen tollen Videobeweis, den ich eigentlich gut finde, aber der nicht gut umgesetzt wird. Vielleicht auch zu viele Spiele. Wir haben jetzt die Europameisterschaft mit wesentlich mehr Mannschaften als wir. 1988 waren 8 Mannschaften dabei. Und wir werden bei der nächsten WM haben wir 48. Also da eine ganz andere Struktur, ein riesiger Wandel.
Ja, aber trotzdem, du hast ja damals 38 Zweitligaspiele gemacht und das 6-6 gegen die Bayern, das fand ja schon in der letzten Saisonphase statt und hast da auch nochmal 120 Minuten und jetzt...
In Berlin war es ja auch so, da gab es auch ein Wiederholungsspiel.
Und jetzt hab ich deine Laufleistung nicht im Kopf, aber du hast ja auch nicht die ganze Zeit da rumgestanden. Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit.
Ja, aber Zahlen lügen nicht. Ist wirklich so, ein Drittel weniger.
Okay. Ja. Aber die haben ja auch andere Möglichkeiten.
Ja, und der Platz war ja auch ganz anders. Wir haben ja damals gespielt auf Fußballplätzen, die spielen ja jetzt auf Rasen, also auf Golfplätzen sozusagen. Da kann doch ein Ball, denkt man, nicht verspringen, aber man sieht es geht.
Mattes, du als Physiotherapeut, ist meine Theorie, ist die so aus der Luft gegriffen?
Na, es ist sicherlich hat sich es geht immer noch darum, den Ball ins Tor zu schießen und zu gewinnen. So, also, aber letztendlich das, was der Olaf gesagt hat, stimmt schon. Es hat, was Geschwindigkeit angeht, was Technik angeht, da hat sich das unheimlich weiterentwickelt. Was ich nur schade finde, und das ist gerade für unseren Verein ganz, ganz wichtig, gerade in der jetzigen Situation, was die nächsten Jahre angeht, wenn es darum geht, junge Spieler aufzubauen, dann oder Verletzungen. Natürlich, es gibt schwere Verletzungen. Wenn eine Muskelverletzung da ist, brauche ich eine Zeit, um das auszukurieren und wieder fit zu sein. Aber wenn ich dann sehe, da knickt einer um, okay, der hat ein dickes Sprunggelenk, da sind die Bänder ein bisschen überdehnt, aber der setzt 8 Wochen aus. Das sind aus meiner Sicht sind das Sachen, da stimmt irgendwas nicht. Wenn junge Leute, es ist schon so, physiologisch muss man darauf achten, dass junge Leute, 16-, 17-Jährige, nicht überfordert werden, weil Wachstum ist da, Knochenwachstum, Weichteilwachstum, das muss Hand in Hand gehen, da muss man drauf achten, ja. Aber für mich, Talente, junge Spieler, Quadroogo oder auch Keke Top, das sind Spiele, die müssen spielen. Da geht es jetzt um Erfahrung sammeln. Ne? Wie führe ich Und die werden nicht auf der Tribüne reif. Die lernen nicht auf der Tribüne. Auch wenn Olaf früher große Augen und große Ohren gemacht hat. Aber der hat auf eine andere Art und Weise gelernt. Die müssen spielen. Und das ist das, was ich heute vermisse. Das Vertrauen. Ich selber habe es erlebt bei einem Trainer Ivica Horvat, was es heißt, Vertrauen zu bekommen. Die Spieler, denen muss man vertrauen und die reinwerfen und spielen lassen. Und das ist, das fehlt mir heute.
Was sich sicherlich auch geändert hat, ist die Frequenz und die Taktung von Live-Übertragungen im Fernsehen. Das 6-6 wurde damals nicht live übertragen, sondern es wurde abends zeitversetzt übertragen. Eberhard Fiegemeier war der Kommentator. Ich hatte das große Vergnügen, für das Buch 100 Schalker Jahre mit ihm zu sprechen über diese 6-6, und seine Stimme stockt immer noch, wenn er darüber berichtet hat. Also der war immer noch ganz begeistert, war auch deswegen so dankbar, dass er das Spiel kommentieren durfte, weil er hatte ein Jahr später auch die Live-Übertragung von dem Europapokal-Endspiel in Brüssel, wo es diese Katastrophe mit den vielen Toten gab. Und er sagt, da habe ich innerhalb eines Jahres habe ich alles an Fußball, im Grunde alle Schwankungen, die es gibt, habe ich mit diesen zwei Spielen erlebt. Er kündigte das Spiel damals an mit den Worten, die ich auch nie vergessen werde. Ich habe es dann nochmal gesehen. Bleiben Sie in Ihren Sesseln sitzen, sowas haben Sie noch nicht gesehen. Fand ich eine riesige, riesige Ankündigung. Habt ihr euch das nochmal angeguckt alles oder ist das so in euren Köpfen drin, dieses Spiel?
Also ich regelmäßig schaue ich mir, ich würde mal sagen, alle drei Monate so ein paar Szenen an. Kann man ja jetzt schön bei YouTube oder ja, wo auch immer. Ja. Und natürlich ein ganzes Spiel nicht. Das sollte man vielleicht auch mal machen. Mache ich vielleicht jetzt auch mal irgendwann, um mal zu sehen, wie war die Laufleistung eigentlich?
Ja. Wurde die damals gemessen eigentlich? Gab es da schon Statistiken über wie viele Kilometer?
Nicht so gemessen, aber ich glaube, man kann es dann schätzen, glaube ich. Ja. Nee, glaube ich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee, das ging später los dann, ja.
Also ich weiß, dass ich, also bei mir ist es so, dass ich ein Riesenglück habe. Ich habe mal, mein Schwager, absoluter Schalke-Fan und ganz Verrückter, der hat mir alle meine Spiele, die ich gemacht habe, die im Fernsehen, in der Sportschau gezeigt wurden, alle Ausschnitte aus der gesamten Zeit auf CD geschenkt, und bezogen auf das 6-6, auf das Jahrhundertspiel unseres Clubs. Ich habe eine CD geschenkt bekommen, 12 Tore für die Ewigkeit.
Schön.
Das ist, da kommen einem die Tränen.
Ja. Ja.
Ja. Du hattest ja nie das Vergnügen, im Gegensatz zum Olaf, mit Schalke Titel zu gewinnen. War einfach die Zeit, war damals nicht. Aber ich glaube, du zehrst im Grunde auch heute noch von dem Spiel.
Einen Titel hat er geholt.
Deutscher A-Jugend.
Ja, das
stimmt. Ich war ja bei den Senioren. Ja, gut, nein, das ist ja recht. Ich war jetzt bei den im Seniorenbereich. Nein, A-Jugendmeister bist du.
A-Jugendmeister, wir sind 76 in der A-Jugendmeister geworden, ja, und wir sind 77 mit den Profis im letzten Spiel leider gescheitert. Da spielt Gladbach in München und holt einen Punkt. Und wir gewinnen gegen Dortmund und haben unsere Hausaufgaben gemacht und wären Vizemeister leider nur. Ja. Das wäre natürlich, aber gut, hätte, wenn und aber, gibt es nicht.
Das letzte Spiel gewinnt Borussia Dortmund, glaube ich, 3-1 oder nee, ihr gewinnt gegen Dortmund 3-1 oder 4-2, aber parallel dazu haben die Bayern oder Gladbach
unentschieden gespielt, da war Gladbach dann Meister.
Genau. War das Eigentor Franz Beckenbauer oder?
Das weiß ich nicht. Ich war nicht, ich war hier im Stadion.
Also, naja.
Ich saß auf der Bank und.
Bitte nichts Negatives über unseren Kaiser.
Ja, aber
der hat etliche Eigentore gemacht.
Ja, aber es könnte sogar sein, dass er gemacht hat. Nein.
Aber der Kaiser ist der Allergrößte.
Absolut, absolut. Aber man könnte es ja trotzdem nachlesen. Insofern nutzt es ja auch nichts, wenn wir es hier krampfhaft verschweigen.
Weil ich hatte ja das Vergnügen, ihn auch als Trainer zu haben. Ja. Und das Schöne ist, er hat Kreis auch mitgespielt. Das war wie ein Ritterschlag. Wobei Dietmar Ferner hat auch mitgespielt, ich kann mich auch erinnern, in dieser Zeit, da gab es noch Schnee und Meter hoch gefühlt. Und wenn wir dann am Sonntag zum Beispiel nach einem Samstagspiel trainiert haben, gingen die Spiele auch schon mal 2 Stunden und länger, bis er gewonnen hatte. Ja, also dann haben wir ihn irgendwann gewinnen lassen, sonst hast du gespielt bis zum Ende, bis zum absoluten Ende.
Der hatte ja auch ein paar hundert Bundesligaspiele auf
dem Buckel. Ja klar,
Buckel. Das,
Werder Bremen,
Rot-Weiß Essen, glaube ich auch.
Hannover
hat er gespielt, ja, wollen wir nicht unterschlagen. Aber wenn du beim Training hier mal zu Gast bist und mal zuguckst, dann wirst du nicht als A-Jugendmeister erkannt, sondern sprechen dich Leute schon auf das 6-6 noch an.
Ja, da kommt es auf das Alter der Fans an. Also die Jungen weniger, erkennt mich nicht, aber es gibt schon den einen oder anderen von den älteren Fans, die mich dann auch nochmal erkennen und mich auch ansprechen, ja.
Ja. Kriegen wir jetzt die Kurve zum aktuellen, René, oder?
Oh, da muss ich mir erstmal hochpegeln. Ich habe mich gerade so gemütlich hier zurückgelehnt und habe diesen ganzen Treiben zugehört. Sehr interessant, sehr spannend. Zumal ich das ja gar nicht so bewusst mitbekommen habe. Ja, wir können damit anfangen, dass wir heute eine Nachricht bekommen haben, die schon ein bisschen überrascht hat. Auf dem Trainingsgelände ereilte uns die Nachricht, dass Brandon Soppy die Leihe vorzeitig, na nicht vorzeitig abgebrochen, aber er wird nicht mehr zum Einsatz kommen, wird jetzt operiert, fällt also aus. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er auf der rechten Seite hinten nicht unbedingt super viel geholfen hat, aber seitdem er da war, dann doch immer mehr Stabilität in die Abwehr gekommen ist. Und die sind ja jetzt auf einem guten Weg. 5 Spiele in Folge, mit Testspiel sogar 6 Spiele in Folge nicht verloren. Ja, was sagt ihr dazu? Fehlt jetzt so ein Spieler für die letzten 3 Spiele? Macht das was aus? Oder ist jetzt der Lauf gerade so, dass man sagt, ja, wir haben einen Steven van der Sloot, der zum Einsatz kam. Wir haben einen Cedric Brunner, der wieder auf dem Trainingsplatz ist und wieder mit trainiert. Auch einen Henning Matriciani.
Also aus meiner Sicht ist es, ich habe ihn eigentlich gerne gesehen, weil er hat natürlich die Bindung zur Mannschaft hat er noch nicht gehabt. Die paar Spiele, die er gemacht hat, anfangs kam er ja und musste sich noch ranarbeiten, weil er noch nicht so fit war. Aber ich glaube, wenn er gespielt hat, hat er mir Spaß gemacht, weil er hatte den Drang nach vorne. Er hatte, glaube ich, dieses ganze Paket Schalke 04 und Vergangenheit nicht zu tragen und war so ein bisschen unbekümmert und hat nach vorne gespielt. Und das hat mir eigentlich von allen, die auf dieser Position gespielt haben, am meisten gefallen. Es ist natürlich schade, dass er da jetzt nicht mehr weiterspielt, ja.
Wie seht ihr das denn? Es sind nur 3 Spiele. Man ist rein rechnerisch natürlich nicht durch. Ich hatte letztens mit Klaus Fischer gesprochen, der sagte, da passiert nichts mehr, wir sind durch. Da Rüdiger Bramczyk ist ein bisschen vorsichtiger, der sagt, nee, also sollten schon noch einen Punkt holen oder vielleicht sogar gewinnen. Wie seid ihr denn so gefühlstechnisch drauf?
Mach du mal weiter.
Gefühlstechnisch.
Macht ihr ja, die schweren Antworten?
Die schweren Antworten. Ja, ich bin da eigentlich eher bei Klaus Fischer. Also ich glaube schon, dass sie den einen oder anderen Punkt noch holen werden.
Nee, der Klaus sagt, er ist durch.
Ach, Klaus sagt, er ist schon durch.
Der Abi sagt,
der Abi, ja, dann bin ich in dem Fall mehr bei Abi. Also sie sollten schon noch was holen, aber ich glaube, das machen sie auch. Also die kamen mir jetzt in den letzten Wochen eigentlich schon wieder einigermaßen stabil vor. Und ich habe da jetzt auch am Samstagabend habe ich keine Mannschaft gesehen, die aus der zweiten Liga absteigt. Also ich fand das Spiel vom Niveau her fand ich eigentlich schon ganz gut. Du darfst dann jetzt auch nicht vergessen, gegen wen du da gespielt hast. Die hatten 6-mal in Folge gewonnen. Also das war schon ein Brett. Ich finde, da haben die Blauen sich dann ganz gut aus der Affäre auch gezogen. Ja, Soppi ist schade. Mir hat er eigentlich, wenn er den mal gespielt hat, hat er mir auch ganz gut gefallen. Aber wir hatten ja schon am Samstag nach dem Spiel gesagt, bei dem musst du wirklich aufpassen von Woche zu Woche. Ich bin kein Mediziner, aber nach allem, was man da immer so hörte, wie er trainiert, wann er trainiert, mit welcher Intensität er trainiert, dass du da wirklich von Woche zu Woche gucken musst, ob der überhaupt spielen kann. Und jetzt ist ja heute wohl die Nachricht gekommen, dass er nicht mehr spielen kann. Also wie gesagt, ich predige die ganze Saison schon, dass die drin bleiben und die werden auch drin
bleiben.
Und wenn nicht, dann
weiß ich ein nicht. Wort von mir noch zu Soppi, dass er natürlich dann jetzt keine Rolle mehr spielt, gesundheitlich Gründe. Das tut mir sehr leid, aber mir hat er im Gegensatz zu euch nicht gefallen. Der war nicht fit. Das hat man am Anfang schon mal in einem Spiel gesehen, glaube ich, das erste oder zweite von ihm, wo er schon nach 30 Minuten nicht mehr konnte. Und aufgrund dessen höchstwahrscheinlich die Verletzungsanfälligkeit, weil er die Fitness einfach nicht hatte oder nicht mehr bekommen konnte. Jetzt muss man halt gucken, ob die anderen da in die Bresche springen können. Und ich denke, die schaffen das auf gleichem oder besserem Niveau. Ich bin also der Optimist. Und wenn man so die Zahlen sprechen lassen möchte, statistisch würde ich sagen, eigentlich braucht man vielleicht gar keinen Punkt mehr. Aber darauf kann man sich nicht verlassen. Das heißt, du musst gegen den Tabellenletzten jetzt einmal gewinnen und den Bock umstoßen. Wenn nicht gegen den Letzten auswärts, wann willst du mal die Serie starten, mal endlich mal wieder zu gewinnen? Ist lange her. Irgendwann mal gegen Rostock, glaube ich. In Rostock. Ja,
Rostock war der letzte Auswärts.
Und damit wäre das Ding dann gelaufen.
Und es kann ja auch keinen schöneren Tag geben als den 120.
Ja, also Geburtstag. Eigentlich ist
Schalke wie, ja. Das war ja auch wieder so ein bisschen typisch. Du kriegst die ganze Saison auswärts nichts gebacken. Aber mit dem ersten Sieg nach langer Zeit machst an deinem Geburtstag, dann
genau, und dann fangen die sieben fetten Jahre an.
Dann fangen die sieben fetten. Du hattest 1-1 getippt gegen Düsseldorf, ne?
Ja.
Das heißt, deinen Prognosen sollte man glauben.
Ja, ich habe in letzter Zeit, weil für Betway mache ich so eine Tipp-Sache, habe in den letzten Wochen des Öfteren richtig gelegen, aber das lag auch daran, weil Schalke erfolgreich ist und weil ich immer auf Schalke tippe. Also, fast immer Sieg, aber manchmal sage ich, wenn so eine Mannschaft kommt, die nur gewinnt und aufsteigen will, kann es auch ein Unentschieden geben.
Ja, wie viele Punkte holen wir denn noch die letzten drei Spiele dann?
Wir reichen drei, glaube ich.
Also dann jedes Spiel unentschieden?
Ja. Ich habe jetzt in Osnabrück aber auf Sieg getippt, weil ich es mir einfach wünsche, weil wir es einfach brauchen, um endlich da Planungssicherheit zu haben, um in der Liga zu bleiben. Ja, um dann den Verein so hinzustellen, da wo er hingehört, natürlich braucht man Zeit. Denn der Verein oder die Verantwortlichen haben ja auch schon gesagt, auch öffentlich, gestern war es glaube ich zu lesen, ja, das Ziel muss sein, im nächsten Jahr einstelliger Tabellenplatz. Und man kann auch keine andere souveränere Aussage treffen als diese. Weil wenn du bist mit einem Bein schon in der dritten Liga gewesen vor 5-6 Wochen und dann kannst du nicht davon reden, im nächsten Jahr aufzusteigen. Kann man machen, aber sollte man nicht, hat man auch nicht getan. Und wenn die Saison dann super läuft, dann kannst du irgendwann sagen, ja gut, dann nehmen wir es halt. Ne?
Ja, vor allen Dingen fehlt ja auch das Geld, um eine Mannschaft aufzubauen. Obwohl,
ja, das Geld ist ja sowieso. Das ist nicht das Thema, weil im Verhältnis ist man oben, egal wie viel das Budget hergibt, noch im oberen Drittel. Mhm.
Ich möchte und muss euch beiden eine Frage stellen, weil ich werde wahrscheinlich ganz selten nur noch die Gelegenheit haben, neben zwei so ausgebufften Ex-Profis zu sitzen, die in ihrer Karriere alles erlebt haben. Es gab ja sowohl unter Thomas Reis als auch jetzt unter Karel Gerards die Spekulationen, die Geschichten, die Trainer hätten die Kabine verloren und teilweise hätte die Mannschaft auch schon begonnen, gegen den jeweiligen Trainer zu spielen. Das ist jetzt meine Frage, weil ich das im Profibereich halt nicht einschätzen kann. Gibt es sowas, dass man im Profibereich bewusst gegen einen Trainer spielt?
Es gibt sicherlich dass der ein oder andere Spieler mit dem Trainer nicht klarkommt, weil er nicht eingesetzt wird, weil er vielleicht auch persönlich, vielleicht spielt da und hat den persönlichen Kontakt nicht. Das gibt es sicherlich. Aber ich in meinen Jahren als Profi habe es nie erlebt, dass eine Mannschaft bewusst heißt für mich, dass ich, wenn auch nur 3-4 Leute zusammentun und darüber reden und sagen, ey, mit dem geht's nicht mehr, der muss weg, wir müssen da mal am Ergebnis was drehen, dass sowas vorgekommen ist. Gibt es für mich nicht. Es ist sicherlich so, dass in so einer Situation, in der unsere Mannschaft nicht im Moment, sondern das ganze Jahr über ist, dass die Psyche eines Menschen, der Spieler einfach und ist. Und in solchen Situationen, ich selber habe es erlebt, ich habe ein Abstiegsjahr mitgemacht und du willst irgendwann keinen Ball mehr haben. Du bist froh, wenn du nicht angespielt wirst. Du spielst ab und drückst den anderen die Daumen, aber drehst dich um. Und das hat so eine Eigendynamik und das ist gefährlich. Das ist, aber dass eine Mannschaft bewusst gegen den Trainer spielt, habe ich persönlich nie erlebt.
Also um ein bisschen in die Tiefe zu gehen, in der Praxis muss man sich das so vorstellen, ich bin natürlich mit Mattes einer Meinung, das zeigt sich nicht in dem Bundesligaspiel, sondern wenn du die Kabine verlierst, das zeigt sich dann außerhalb. Das zeigt sich auf dem Trainingsplatz, wenn dann gestikulierende Bewegungen gemacht werden, wenn hinterm Rücken gesprochen wird, wenn der Zeugwart sagt, der Trainer kann nichts und so weiter. Und wir haben das ja auch hier in der Praxis erlebt bei den Eurofightern, als Jörg Berger entlassen werden sollte, wie man es auch immer sehen will, der ja so beliebt war bei den Fans und die richtig sauer waren im Nachgang auf alle, auf die ganze Mannschaft. Und ich weiß noch, wie wir dem Rudi Assauer im Mannschaftsrat mit Ingo Anderbrügge, Jens Lehmann, Andi Müller, als wir zum Rudi Assauer gingen und sagten, so geht das nicht weiter. Wir, wurde immer gesagt, die Mannschaft hätte den Trainer ja entlassen. Das stimmte ja gar nicht. Wir sind in die Besprechung reingegangen, um dem Rudi Assauer zu sagen, so geht das nicht weiter. Ne? Aber der sollte niemals entlassen werden. Der Rudi Assauer lässt den Trainer reinkommen, der schon am Schwitzen und wusste wohl, was passiert. Und wir wollten nicht, dass er entlassen wird, sondern nur, dass er mal einen am Deckel kriegt und dass er gewisse Dinge mal anders macht. Und der Rudi Assauer sagt, du, wir haben hier mit der Mannschaft gesprochen, das geht so nicht weiter, kannst dir die Papiere abholen. Also manchmal läuft das auch, weil Rudi Assauer erkannt hat, wir brauchen was Neues. Nicht, weil der Jörg Berger jetzt schlecht war, sondern um die Mannschaft weiterzubringen. Und manchmal muss das sein.
Ich kann mich noch sehr gut an diese Tage erinnern. Das war ja, wie sagt man, Tanz auf der
Rasierklinge.
Jörg Berger war bei den Fans sehr beliebt.
Ja, es war ein Spießrutenlauf am anderen Tag beim Training. Da mussten wir durch die Menschenmenge da durch und die haben gedacht, wir sind das Schlimmste, was es gibt. Aber wir wollten Gutes tun, aber Rudi Assauer hat dann, weil er meinte, das war richtig und war auch so, im Nachhinein gibt uns der Erfolg ja auch recht.
Wollte ich gerade sagen, ihr habt ja danach auch geliefert.
Und einmal, Jörg Berger ist ja leider auch verstorben, muss man auch sagen, weil er hat die Mannschaft ja von 1993 bis dahin aufgebaut. Deswegen gebührt ihm auch der große Anteil an diesem Erfolg des UEFA-Pokals.
Absolut.
Nicht nur Hübsch-Stevens.
Ne? Ich weiß noch, dass das Heimspiel danach gegen den KSC,
ja,
0-1 verloren. Hubert Neu saß auf der Trainerbank als Assistenztrainer von Jörg Berger, interimsweise schweißgebadet, hat mir hinterher gesagt, nie wieder, mache ich nie wieder. 1-0 verloren und er musste unter Polizeischutz
die
Katakomben des Parkstadions.
Ja, waren heiße Zeiten.
Jetzt haben wir den Namen auch ein paar Mal erwähnt und heute am 30. April müssen wir über ihn reden, weil er gehört ja auch zum 6:6 im Grunde dazu. Ich weiß, dass ihr beide zu Rudi Assauer schon eine ganz besondere Beziehung hattet. Fangen wir mit dir an, Mathis. Ich glaube, er hat dich nach Schalke wieder zurückgeholt.
Ganz genau. Und zwar war das relativ früh im Februar 1982 war er mit Sigi Held beim Spiel in Aachen und hat auch direkt die Aachener angesprochen. Hat mich vorher informiert, dass sie mich zurückholen wollen und hat das dann auf der Geschäftsstelle da auch kundgetan. Und danach war dann die Geschichte ganz interessant. Ich bin vor dem Spiel gegen damals Bocholt, spielten wir mit Aachen gegen Bocholt, bin ich zu ihm nach Hause nach Polsum gefahren. Dort habe ich verhandelt und wir sind uns einig geworden und ich war dann auch wieder war klar, dass ich den Vertrag unterschreibe. Und er sagte mir beim Gehen, Mathis, egal was du in den nächsten Wochen hörst und liest, du bist wieder Schalker. Und ruf mich nicht an. So. 2 Wochen später lese ich, Verhandlungen mit Schipper sind gescheitert. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Lest den Tag danach in einer anderen Zeitung den gleichen Bericht. Ich ihn angerufen, sagt er, ich habe es befürchtet. Ich habe dir gesagt, ruf mich nicht an, du bist Schalker. Batsch aufgelegt. Das ist noch mal passiert und dann hat er gesagt, pass mal auf. Wenn du mich noch einmal anrufst, dann bist du kein Schalker mehr. So, das war Rudi Assauer. Ich habe meinen zweiten Vertrag. Den habe ich nie unterschrieben. Aber es gab nie irgendwelche Probleme mit Zahlung. Ich habe vertragslos, wir wussten beide nicht, dass der Vertrag gar nicht unterschrieben wurde. Aber das war Rudi Assauer. Da konnte man sich drauf verlassen. Da wurde nicht irgendwie...
Aber du bist doch so ordnungsbewusst, dass du das in Kauf genommen hast.
Ja, ich habe es auch vergessen. Wir müssen einen Vertrag kündigen oder was müssen wir machen? Ich sagte, welchen Vertrag? Ich sage, ja, stimmt. Ja,
aber dass du da nicht drauf achtest, du bist doch so...
Ja, Vertrauen. Das war
du hast aber, glaube ich, als Arbeitnehmer hast du, glaube ich, gar nicht so schlechte Karten, wenn der Vertrag nicht unterschrieben ist... Du kannst da, glaube ich, Dinge geltend machen, wenn du möchtest.
Mag sein, war nie der Grund vorhin, genau.
Olaf, bei dir hat Rudi Assauer ja nicht nur an seinem Geburtstag für deine Party Bier gezapft, sondern er hat dich ja dann auch 1994, hat er ja das wahrgemacht, was Günther Eichberg schon lange vorher immer angekündigt hatte.
Nämlich, ja, ein Jahr vorher, ja.
Ein Jahr vorher und da hat er das wahrgemacht und hat dich zurück nach Schalke geholt.
Er kam nach München und wir waren in einem Sterne-Lokal essen und Schwarzwälder hieß es, glaube ich. Und ich erinnere mich heute noch daran, wie wir eine Flasche 1966er Jahrgang getrunken haben, Rotwein, Chateau irgendwas und... das war sehr schön, ja.
Ja, und dann...
Dass er auch, weil ich habe ja ein halbes Jahr gar nicht gespielt gehabt, weil ich eine Operation an der Achillessehne hatte, auch mit Fersensporn und. Und da wusste man ja nicht, wie es weitergeht. Und ich habe heute noch mit meinem Vater zusammen Kaffee getrunken in Beckhausen und da haben wir darüber gesprochen. Weißt du noch, als ich zurückkam, als mir meine Mutter die Erbsensuppe wieder gemacht habe und seitdem gab es keine Verletzung. Ja.
Ja, da haben wir es doch. Ja. Da haben wir es doch, Erbsensuppe. Haben wir denn, du hast, was nicht stimmt, was ich auch hin und wieder mal lese oder höre, dass Rudi Assauer dich überhaupt nach Schalke geholt hätte. Du hast ja bei Beckhausen 05 und bei STV Haus gespielt.
Nur und bei Beck.
Dann in die Schalke Jugend.
Nicht ganz. Nee, falsch. Aber du bist nah dran.
Braucht ein paar Straße.
Ja, da gewohnt, aber in Beckhausen habe ich nie gespielt. Ach. Nur bei der STV Horst von 7 bis 14.
Ach, okay. Wie komme ich auf Beckhausen 05?
Weil ich da gewohnt habe.
Ah, okay. Und du bist aber in der Jugend dann schon nach Schalke gekommen.
Mit 14.
Es ist nicht so, dass...
Erstes B-Jugendjahr.
Rudi Assauer hat dich nicht nach Schalke geholt.
Indirekt schon, aber war Alois Karnik, ja. Der war damals der Jugendleiter. Ja. Matthias kennt den sehr gut. Wenn du da ein paar Fußballschuhe bekommen hast, wusste man, du wirst Profi. Vorher warst du Luft. Das war so ein Geizkragen. Das war also gut, dass wir jetzt drüber sprechen. Ne? Matthias, hast du die Erinnerung?
Ja, ganz genau. Ja, es war so. Es war, Alois war ganz speziell. War schon hat drauf gesessen, ganz genau. Und das war schon ein Privileg, wenn man dann eingekleidet wurde, wenn man sich beim Sport Sepp die Schuhe abholen durfte, dann
war so eine das große schon was Nummer.
Besonderes, genau. Ja,
Sport
genau.
Sepp, Dr. Günther.
Dr. Günther,
ja. Genau. Hattest du zu Assi noch Kontakt, als du bei den Bayern warst? Gab es da zwischendurch mal immer nochmal irgendwie Anrufe oder so?
Ja, wir waren eigentlich regelmäßig in Kontakt, ja.
Warum ist er in seiner ersten Amtszeit auf Schalke gescheitert? Er hatte ja damals im Grunde alle Attribute, die man in seiner zweiten dann gar nicht mehr so gesehen hat. Er galt ja damals als arroganter Schnösel, als jemand, der das nur durch die kaufmännische
zu Bildung, schön gekleidet.
Genau, ja. zu gut gekleidet und in seiner zweiten Amtszeit hat er ja die Herzen der Fans
im Sturm erobert. Ich glaube, es ist einfach zu erklären, es ist einfach die Macht gewesen. Er war ja damals nur Manager, nicht in der Ebene des Vorstandes oder Aufsichtsrat, sodass er nicht entscheiden konnte und hat da versucht dran zu drehen und daran ist er gescheitert. Also nur nicht aufgrund seiner Leistung, sondern er wollte damals schon mehr Macht.
War er denn auch ein anderer Mensch in seiner zweiten Amtszeit? Also hat er sich selber auch verändert oder ist er im Grunde der gleiche geblieben?
Ja, ich glaube, jeder hat so sein Naturell und er hat seine guten und schlechten Seiten, wie wir alle.
Okay. Ja, ich denke mal zum 6-6 haben wir jetzt...
Jetzt bist du ja so gesprungen so in der Zeitleiste. Gesagt. Wir waren ja schon beim Aktuellen. Ja, das ist ja eine Natur der Sache, dass man dann wieder zurückspringt, weil es einfach so viele tolle Sachen gibt, die ihr wahrscheinlich erlebt habt und auch, ich glaube, wir könnten jeden Tag einen Podcast aufnehmen, das ein Jahr lang, gibt es immer neue Geschichten und das ist immer wieder sehr schön, sich das auch in Erinnerung zu rufen, weil es auch wichtig ist, dass man solche guten Sachen auch mal erwähnt, weil wir leiden ja gerade alle so schon ein bisschen. Ne?
Ja, oder eine schöne Sache fällt mir auch ein, weil der Matthias bei allen Heimspielen hier die Spiele besucht und der fährt immer mit dem Fahrrad. Ja. Die haben extra für den Matthias, haben sie hier so einen Fahrradparkplatz da aufgestellt. Das weiß, ist nur für dich gemacht worden.
Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich habe die Möglichkeit, mein Fahrrad sicher abzustellen und da bin ich auch dankbar für. Und mein Gott, es ist, warum soll ich hier mit dem Auto anfahren?
Die könnten da jetzt Matthias Schipper Straße oder Parkplatz machen.
Parkplatz, ja.
Schöne Idee, kann man gerne weitergeben.
2 Quadratmeter reichen da, ja.
Also es gibt doch noch Lob auch für das aktuelle Schalke, über die Fahrradparkplätze. Ja. Ist doch schön. Ich soll dir aber eine Frage stellen und jetzt frage ich wirklich für einen Freund, wie es so schön heißt. Du bist immer als Erster aus der Kabine gekommen bei Spielen. Ja. Also 2-3 Minuten vor den anderen.
Ja.
Was steckte dahinter? Steckte da überhaupt irgendwas
hinter? Doch, da steckte ganz klar dieses raus aus der Kabine, raus aus dieser Spannung dahin, wo es abgeht. Das war ja beim Warmlaufen schon so. Das war dann beim Spiel, also zum Spiel, Treppe runter. War das auch schon so. Nachher war es dann ja so, dass Zuschauer, Fans, die das mitbekommen haben und das wussten, das weiß ich durch Erzählungen, Besuche bei Fanclubs, die haben mir das dann erzählt, dass sie teilweise damit Wetten gewonnen haben. Und zwar Bier, Wurst, eine Wurst.
Wer kommt als Erster?
Haben sie ihre Leute, die das noch nicht wussten, gefragt, ja, lass uns doch mal wetten. wer kommt denn, was meinst du, wer kommt als Erster aus der Kabine? Und ja, da konnte man eigentlich drauf setzen.
Ist nicht, dass ich in der Kabine rumgesprochen hätte und du als Letzter rausgekommen bist.
Nee, das ist nie passiert. Und war ich dann natürlich, im Nachhinein war ich auch in der Verpflichtung der Fans, bei den Fans.
Aber das macht es ja für einen Trainer zum Beispiel so schwierig, eine Mannschaft Disziplin zu geben. Eine Mannschaft geht eigentlich geschlossen. Jetzt weißt du, du hast einen Verrückten, der geht immer als Erster. Jetzt weißt du, du hast einen Verrückten, der geht immer als Letzter. Bis du irgendwann mal einen Spieler in der Kabine vergisst, wie den Nick Buhr.
Ja.
Ja, da haben wir auch schon
gegeben. Das Stichwort verrückt in dem Zusammenhang, das versuche ich jetzt gerade.
Ja, weil es ist so schwierig, weil du willst ja eine Struktur reinbringen als Trainer und hast dann halt das Problem, dass du unterschiedliche Charaktere hast. Der eine spricht nicht, der andere lacht nur, der andere muss auf die Toilette. Also es ist schon schwierig, Trainer zu sein mit Trainerteam und Organisation.
René, der Ein- und Ausstieg ist übrigens so eine journalistische, so ein journalistisches Stilmittel. Du fängst mit irgendwas an, machst zwischendurch was ganz anderes und fängst dann aber oder hörst mit dem auf, mit dem du angefangen hast. Deswegen will ich jetzt nochmal auf 6-6 kommen. Kriegen wir denn die Aufstellung noch zusammen?
Bevor das ist ja immer, was in der Überschrift ist, muss ja auch im Text stehen, ne?
Das sollte so sein, ja.
Wollt ihr?
Zumindest habe ich es mal so gelernt, aber die Zeiten haben sich auch da geändert.
Wollt ihr die Aufstellung jetzt von mir hören, oder?
Nein, ich überlege gerade. Ihr kriegt die bestimmt.
Welche Aufstellung?
Schalke, 6-6.
Ja, das schaffen wir.
Junkers, Kruse hat sogar ein Tor gemacht.
Thomas Kruse.
Kruse und Stichler haben ja beide
Peter Tore Stichler, gemacht,
die ja eigentlich sonst auch bei allem Respekt eher unverdächtig waren, Tore zu machen. Ne? Stichler, Dietz, Schipper.
Hubert Klute-Simon wurde eingewechselt.
Michael Opitz hat gespielt. Opitz, genau. Klaus Teuber, Michael Jakobs.
Olaf Thon. Junkers? Oder haben wir Junkers genannt?
Ja, aber ich denke, wir haben sie.
Klaus kam auch noch rein.
Klaus kam rein,
wurde eingewechselt, ja.
Aber wenn wir den jetzt vergessen und er hört den Podcast.
So, genau, weil da gucken wir jetzt mal nämlich nach.
Ich kann euch sagen, ich habe es jetzt hier vor mir.
Ja, dann leg mal los.
Also Walter Junkers,
ja.
Bernhard Dietz, Michael Jakobs, Thomas Kruse, Matthias Schipper, Peter Stichler, Bernd Diersen.
Diersen aber vergessen.
Shorty.
Ich glaube, ihr habt noch einen vergessen. Michael Opitz.
Nee, den hat
Volker Abramczyk.
Ah, in der Startaufstellung?
Von Anfang an hat er gespielt,
ja? Nee, der ist in der 73.
Genau.
Opitz ist in der 106. gekommen. Rausgegangen sind, also noch um es zu vervollständigen, Klaus Teuber und Olaf Thon waren dabei und rausgegangen sind oder haben gestartet Klaus Berge und Hubert Klute-Simon.
Also große Entschuldigung an Shorty Diersen, aber der war natürlich auch dabei. Guter Fußballer, sehr guter Fußballer.
Ja, und guter Fußballer und toller Mensch.
Und der Dietem Ferner, der war so besessen auf den Shorty, dann haben wir immer so Elfmeter schießen oder 16er schießen und dann hat er immer gesagt, musst dir vorstellen, ne, ich habe ja da so angefangen als nichts, ne, ich stehe dann daneben, dann sagt er, so Shorty, mach mal vor. Ne, und ich stehe daneben, ne, oh Shorty, mach mal, ne? Ne? Und das war sehr lustig und das war immer sein Lieblingsspieler, immer, egal was war, Shorty, mach mal Shorty, und wenn wir uns jetzt sehen, dann geht's gleich rum, na Shorty, bist der Beste und so.
Aber der war auch ein guter, ganz feiner Techniker, glaube ich, kamen beide aus Hannover, ne? Wahrscheinlich kam die Verbindung.
Ich denke ja, das war sein Sohn.
Oh, da macht damals jetzt natürlich.
Aber so hat er den wirklich... Wirklich, also
ja, mach ja sagen.
Das ist ja eigentlich nicht gut als Trainer, ne? Aber wie wir auch damit umgegangen sind,
wollte ich gerade sagen.
Auch im Nachgang, ne? Also ist sehr, sehr lustig.
Ich hatte ja gerade schon gesagt, letzte Tor in der 120. kriegst du die Minuten noch hin vom ersten und zweiten Tor von dir? Mm-mm. Gefühlt auch nicht?
Nee.
Also du hast das 2-2 gemacht in der 19.
Lass mich tippen, beim Kopfballtor zweite Halbzeit müsste es so in der 57. sein.
61.
Ja.
Das war dann das 3-3. Mhm. Du hast kein Tor gemacht an dem Tag.
Flanke.
An dem Tag gerade nicht. Aber ich war ja sowieso mit dem Tore schießen, habe ich mich da doch die ganzen Jahre zurückgehalten. Obwohl einige sind es geworden, ja.
Wir haben ja über ein sehr schönes Dorf von dir auch gesprochen.
Ja.
Ne? So, hatte zwar dann im Endeffekt keine große Bedeutung mehr.
Das erste Tor der eingleisigen zweiten Bundesliga habe ich auch geschossen.
Ah, okay.
In Aachen damals, freitagsabends gegen Stuttgarter Kickers im Tor, der nachher bei uns gespielt hat.
Vollack.
Vollack.
Oh.
Genau.
Werner Vollack.
Ja. Werner Vollack.
Das war auch eine Marke. Ja.
Und das war auch eine kleine Geschichte dazu. In dem Monat, in dem Monat kam, war auch die Vorbereitung. Da spielten wir mit Aachen, haben so ein Blitzturnier gemacht mit Bayern München. Und dann hat der Kalle Rummenigge, haben wir gegen Bayern München gespielt. Und Kalle Rummenigge spielt die Abwehr aus, nimmt den Ball auf der Linie hoch und köpft ihn ein. Und das wurde mit zur Auswahl mit meinem Tor. Das war nämlich ein Tor so aus halbrechter Position in den Winkel. Mein erstes Tor der angleichen zweiten Liga. Und das wurde zum Tor des Monats mit dem Tor vom Kalle eingestellt. Und der Kalle gewinnt das Tor des Monats mit diesem Tor. Da habe ich mich einmal richtig geärgert. Ich habe ihm alles gegönnt, aber weil es auch ein feiner Kerl ist, aber
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das aber doch eigentlich eher verpönt, ne, wenn man
den Ball absolut. Macht man gar nicht. Ja. Und das wurde sogar noch zum Tor des Monats gewählt. Naja, okay. Aber das ist.
Jo, Thema gewählt. Ich glaube, Schalke hatte richtig viele große, tolle Spiele in der Vereinsgeschichte, aber die Fans haben irgendwann mal bei irgendeiner inoffiziellen Wahl haben die tatsächlich dieses 6:6 zum allergrößten Spiel als Einzelspiel gewählt. Insofern denke ich, ist das auch angebracht, dass wir heute hier.
Absolut.
So ausführlich darüber sprechen.
Absolut. Ja. Ich könnte jetzt die Musik langsam einspielen, aber irgendwie traue ich mich noch gar nicht. Aber wir haben jetzt tatsächlich 1 Stunde und 11 Minuten gesprochen. Bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, dass ihr hierher gekommen seid, um uns nochmal da ein bisschen mit zurückzunehmen. Und ich würde mal sagen, in 10 Jahren treffen wir uns wieder, ne? Wenn dann 50 Jahre 6:6, da kann man, glaube ich, auch nochmal drüber reden. Und ich glaube, auch da gibt es wieder eine Geschichte, die man vielleicht auch gar nicht so jetzt rausgeplaudert hat.
Wobei, wenn ich noch sagen darf, die haben mich ja dann nach dem Spiel und nach dem Interview mit Töpperwin getragen.
Bild hat, glaube ich, jeder.
Und dann kommt einer mit Zeitungsausschnitt, ich sollte unterschreiben. Da habe ich den mal gefragt, wie lange ihr mich getragen habt. Weil ich bin immer davon ausgegangen, dass es 45 Minuten waren. Er sagte, es waren keine 7. Ja. Also die Wahrnehmung, die man so hat.
Übrigens, ne? Bilder, die du in jedem Schalker Buch überall findest, als Olaf von den rund ums Stadion tragen. Und da muss ich aber jetzt nochmal nachhaken, René, Bayern-Bettwäsche war damals das große Stichwort.
Ja, der Töpperwin, das war ein Fuchs.
Der alte Fuchs hat aus dir rausgekitzelt.
Ja, weil die Bayern-Bettwäsche, die gab es ja 5 Jahre schon nicht mehr. Aber ich habe zwischen meinem 8. und 12. Lebensjahr habe ich diese Bayern-Bettwäsche gehabt, weil ich ja Gerd Müller-Fan war, ja, und so weiter. Und der hatte das dann ausgegraben. Und ich natürlich, naiv wie ich war, ja klar, habe ich in Bayern-Bettwäsche geschlafen, ne, oder schlafe. Ne?
Ein Horror heute für die Schalker Kommunikationsabteilung, wenn der Star des Spiels sagt, ich schlafe in Bayern.
Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist.
Ja, ihr hört die Musik. Ich danke nochmal recht herzlich. Ich hoffe, wir haben einen versöhnlichen Saisonabschluss. Wir haben noch 3 Spiele, aber wir sind, glaube ich, alle ganz guter Dinge, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen. Aber hättet ihr das jemals für möglich gehalten, dass wir so eine Saison erleben?
Nein, ich habe da niemals dran gedacht. Ich bin der Meinung, dass Schalke einen ganz anderen Weg gehen muss. Ja, aber dass das jetzt so dramatisch wird, hätte ich auch nicht gedacht.
Schalke lebt.
Absolut, gutes Schlusswort. Danke und Glück auf.
Ja, danke euch auch. Glück auf.
Ja, vielen Dank. Glück auf.